Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Judith Rakers.
Willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir einen schönen guten Abend.
Und das Neue von der Fußball-WM später mit Patrick.
Bis später.
Schauen wir auf die Ukraine, wo heute die Menschen an den Beginn der verheerenden Hungersnot Holodomor vor 90 Jahren erinnern. Holodomor erinnert an die Jahre 1932-33, als der sowjetische Diktator Stalin durch eine erzwungene Kollektivierung der Landwirtschaft eine große Hungersnot ausgelöst hatte, über die damals so gut wie nichts an die Öffentlichkeit drang. Allein in der Ukraine starben mehrere Millionen Menschen. In Kiew erinnert die Bronzestatue eines hungernden Kindes an das Massensterben. Präsident Selenskyj zog Parallelen zur heutigen Zeit, in der es auch wieder darum gehe, genug zu essen zu haben. Inmitten eines Krieges, der in der Region Donetsk im Osten des Landes besonders hart umkämpft ist. Dort hatte Tobias Dammers die seltene Gelegenheit, direkt hinter der Front bei Ärzten und Sanitätern zu sein.
Es war eine Granate, die Oleksiy verwundet hat. Ein Schrapnell hat sich in seinen Rücken gebohrt. Jetzt wird er erst versorgt in einem provisorischen Militärkrankenhaus in der Stadt Liman in der Region Donetsk, einige Kilometer von der Front entfernt. Sie ist direkt hinter mir eingeschlagen. Es war eine Granate von Dutzenden, die geflogen kamen. Es ist ein seltener Einblick. Das ukrainische Militär äußert sich kaum zum Preis des Krieges, den eigenen Toten und verletzten Soldaten. Demnach sollen bis Ende August rund 9.000 gefallen sein. Andere Schätzungen gehen aber von mehr als 100.000 Toten aus. Das Krankenhaus wird von Militärärzten und freiwilligen Sanitätern betrieben. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir es nur von innen zeigen. Evgen arbeitet als orthopädischer Chirurg. Er ist als Freiwilliger hier. Ist der Preis des Krieges zu hoch? Der Preis ist viel zu hoch. Jeder Kilometer unseres Territoriums, den wir zurückholen, das sind 10- oder 100-fache Leben oder Behinderungen in der Zukunft. Und trotzdem müssten diese Opfer gebracht werden, so Evgen. Heute ist ein vergleichsweise guter Tag. Kein neuer Schwerverletzter. Dieser Soldat hat mehrere Blutungen. Dieser hat eine Schockreaktion nach einer Explosion. An manchen Tagen, erzählen die Sanitäter, behandeln sie 50 Verwundete. Je besser das Wetter, desto mehr Verletzte. Wenn ein Schwerverletzter reinkommt, wird notoperiert, wie diese von Freiwilligen gedrehten Aufnahmen zeigen. Es geht zunächst darum, den Verwundeten am Leben zu halten. Danach wird er evakuiert. Mit dem Rettungswagen geht es in die nächstgrößere Stadt. Immer mit dabei, oft unter eigener Lebensgefahr, sind freiwillige Sanitäter, die den Transport überwachen. Dimitri ist einer von ihnen und ständig in Notfallbereitschaft, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Was ist der Krieg für ihn? Tod. Patient, tot. Der Rettungswagen ist ein umgebauter Lieferwagen. Das Equipment wurde gespendet. Aber es fehle am nötigsten, sagt Dimitri, manchmal sogar Geld für Tankfüllungen. Die Kosten des Krieges seien unvorstellbar. Jede und jeder, der im Krieg gestorben ist, war vielleicht eine Art Genie. Ein Genie, das etwas Unbezahlbares für die Menschheit hätte leisten können. Zurück im Krankenhaus. Oleksiy, der Soldat mit dem Granatsplitter, darf nach rund einer Stunde wieder gehen. Dieser Krieg hat überhaupt gar keinen Preis. Es ist einfach die scheiß Hölle. Ein paar Tage wird er sich noch erholen, sagt er. Dann gehe es wieder zurück. An die Front.
Nach Italien. wo ein Unwetter in den frühen Morgenstunden für Chaos sorgte. Autos und Busse wurden ins Meer gespült, auf Straßen waren nur noch Schlammmassen zu sehen. Eine Frau kam ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Noch immer gibt es Vermisste. Der sturzbachartige Regen und die Folgen sind zum Teil auch der Klimaveränderung und dem Zubauen der Landschaft geschuldet. Die Naturkatastrophe traf die Insel Ischia im Golf von Neapel. Rüdiger Kronthaler.
Kommen Sie mit den Füßen bis zum Boden? Nein, nicht bewegen, wir kommen Sie holen, rufen die Rettungskräfte einem Mann zu, den die Schlammmassen mitgerissen haben. Innerhalb von 6 Stunden waren 120 Liter Regen pro Quadratmeter auf Ischia niedergegangen und lösten am frühen Morgen eine Schlammlawine aus. Die brach sich Bahn durch den Kurort Casamicciola Terme. Mehrere Menschen werden vermisst. Der Schlamm riss Autos und Busse ins Meer. Alles ging sehr schnell. Ein oder zwei Sekunden, dann war sie da. Ich danke dem Herrn, dass ich noch lebe. Straßen und Gebäude wurden zerstört, 100 Menschen waren von der Außenwelt abgeschnitten. Zunächst konnte keine Unterstützung vom Festland kommen, weil ein Sturm mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde die Überfahrt unmöglich machte. Die Lage ist sehr ernst und erfordert höchste Aufmerksamkeit. Lokale Starkregen nehmen in Italien zu. Ein Grund ist laut Experten die Erwärmung des Mittelmeers. Verschärft wird das Risiko solcher Katastrophen durch die Versiegelung der Böden. Gerade die Urlaubsinsel Ischia ist bekannt für eine starke Zersiedelung. Immer mehr Häuser werden an steilen Hängen gebaut. Eine schlechte Raumplanung kann die Stabilität des Bodens gefährden, aber auch zu Tragödien wie dieser führen, bei der Menschenleben zu beklagen sind. Es gibt nicht genügend gute Raumplanung. 150 Familien in Casamicciola Terme können heute nicht in ihren Häusern übernachten. Währenddessen geht die Suche nach den Vermissten auch in der Nacht weiter. Es sind weitere Regenfälle angekündigt.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Judith.
Und die beginnen mit Problemen beim neuen Wohngeld. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Landsberg hat vor Verzögerungen bei der Wohngeldreform gewarnt. Der Bild-Zeitung sagte Landsberg, schon heute bedauere die Bearbeitung eines Antrags bis zu 6 Monate. Diese Zeitspanne würde sich noch deutlich ausweiten. Gestern hatte der Bundesrat der Wohngeldreform zugestimmt. Dadurch könnte die Zahl von Haushalten mit Anspruch auf Wohngeld im kommenden Jahr von rund 600.000 auf 2 Millionen steigen. Bundeskanzler Scholz hat für die Pläne geworben, Einbürgerungen von Migranten zu erleichtern. Die Männer und Frauen hätten in den vergangenen Jahrzehnten zu einer starken Wirtschaft beigetragen. Die türkische Gemeinde in Deutschland sagte dem Redaktionsnetzwerk RND, wichtig sei, mehr politische Teilhabe zu ermöglichen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte hingegen in der Bild-Zeitung vor einem so wörtlich Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft. Venezuelas Regierung und die Opposition haben ein Teilabkommen zur humanitären Zusammenarbeit unterzeichnet. In Mexiko-Stadt einigten sich Vertreter beider Seiten auf die Einrichtung eines von den Vereinten Nationen verwalteten Fonds. Mit dem Geld sollen die Folgen der tiefen wirtschaftlichen und humanitären Krise bekämpft werden, die Venezuela seit Jahren prägt. Als Reaktion lockerten die USA Sanktionen gegen Venezuela. Sie und die EU werfen Präsident Maduro Wahlmanipulation vor. I'm gonna live forever, sang Irene Cara einst im Titelsong zu dem Film Fame. Nun ist die US-Sängerin und Schauspielerin im Alter von 63 Jahren gestorben. Nach Angaben ihrer Agentin ist die Todesursache noch unbekannt. Nachdem sie mit Fame 1980 berühmt geworden war, erzielte sie einen weiteren Erfolg mit der Hauptrolle in Flashdance. Für das dazugehörige Lied What a Feeling gewann sie jeweils einen Grammy Award, einen Golden Globe und einen Oscar. Und damit zurück zu dir, Eileen.
Da sind sie wieder, die Weihnachtsmärkte. Ein Stück Normalität in Zeichen, die nach den Corona-bedingten Einschränkungen und Verboten schon wieder alles andere als normal sind. Denn jetzt schauen einige wegen der Inflation vielleicht einmal mehr ins Portemonnaie, bevor es an den Stand geht. Und die Händler versuchen, so viel Strom und Gas zu sparen, wie es nur möglich ist. Hubert Wiederwald war in Köln und Umgebung unterwegs.
Es ist ein bisschen so wie immer. Endlich. Weihnachtsschmuck, süße Sachen und natürlich Glühwein. Und dieses so wie immer zieht. Jedenfalls auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Eulenbruch im Bergischen Land. Die Besucher drängen sich auf dem Schlossgelände. Zwei Corona-Winter war genau das nicht möglich. Jetzt geht es wieder.
Ich glaube, wir sind alle vielfach geimpft und sind einfach froh, dass wir die Zeit unbeschwert für uns genießen können.
Das heißt nicht, dass man an die Krise und die Dinge, die jetzt gerade so in der Welt passieren, nicht denkt. Aber es ist auch gut, mal eine Zeit zu haben, wo man das ausblenden kann.
Auszeit von der Krise. Weihnachtsmärkte wie auf Schloss Eulenbruch sind dafür offenbar ein guter Ort. Als Schutz vor der Corona-Pandemie haben die Organisatoren das Gelände vergrößert. Egal, spätestens wenn der Sänger davon singt, eine Adventskerze zu sein, stehen alle dicht beieinander und stimmen mit ein. Gesungen wird auch auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Der Markt ist seit mehr als einer Woche offen. Und die Menschen kommen. Auch die Touristen sind wieder da.
Möchten Sie mal probieren, frisch aus dem Ofen?
Claudia Korn verkauft hier seit 27 Jahren ihren Domspekulatius. Und die vergangenen zwei Jahre waren schlimm für sie. 2020 fand der Markt wegen Corona gar nicht statt. Im vergangenen Jahr nur mit Zugangskontrollen und Masken. Ein Minusgeschäft. Aber dieses Jahr sei es wie früher.
Wir haben wirklich das Gefühl, dass die Menschen in Kauflaune sind, was erleben möchten, rausgehen. Es wirklich auch genießen, draußen zu sein. Und einfach mal wieder draußen, einfach auch tatsächlich sich in der Menschenmenge aufzuhalten.
Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist voll. Trotz Krise. Nur wenige tragen hier Masken. Die Inflation schlägt vor allem beim Glühwein durch. Ein Becher kostet hier 4,50 Euro, 50 Cent mehr als im letzten Jahr. Getrunken wird dennoch.
Wenn man hierher geht, dann denkt man ja nicht an die Griechen. Dann werden wir einen Kopf frei bekommen.
Durch den ganzen Trubel hier macht man sich da gar keine Gedanken und genießt die Zeit hier mit den Freunden.
Zufluchtsort Weihnachtsmarkt. Mit dem einfachen Versprechen, hier ist es wie immer.
Und nach den Weihnachtsmärkten zur Fußball-Weltmeisterschaft zu kommen, ist immer noch gewöhnungsbedürftig. Morgen schon könnte sich für die deutsche Mannschaft im Spiel gegen Spanien entscheiden, ob das Team rausfliegt. Ähnlich ging es heute Abend schon Argentinien, die ebenfalls ihr erstes Spiel verloren hatten. Gegen Mexiko stand Argentinien unter Zugzwang. Patrick Hallatsch.
Genau so sieht's aus. Und schuld daran ist die peinliche Pleite zum Auftakt gegen Saudi-Arabien. Nach zuvor 36 Spielen ohne Niederlage. Alle Hoffnungen ruhten also gegen Mexiko wieder mal auf den schmalen Schultern von Lionel Messi. Für den ist es übrigens die fünfte und letzte WM. Nur den WM-Pokal, den hat er noch nie gewonnen. Ohne diesen wird Messi nie den Legendenstatus von Maradona ergattern. Und auf dem Weg dahin hat sich der Argentinier heute auch nicht von Mexiko stoppen lassen.
Lionel Messi, was für eine Eruption. Der Meister selbst sorgt für die Erlösung, hält mit seinem Tor aus der Distanz Argentinien im Turnier. Wir waren nervös nach der Auftaktniederlage. Viele unserer Spieler sind zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Wir haben zurückhaltend begonnen, zu zurückhaltend. Aber jetzt ist alles gut. So müssen wir uns präsentieren, so muss es sein. Die 64. Minute in einer umkämpften, engen Partie. Mexiko steht gut, aber in diesem einen Moment verlieren sie Lionel Messi aus den Augen. Messi hatte schon gegen Saudi-Arabien getroffen per Elfmeter. Nun erzielt er auch das zweite Tor der Albiceleste. Ochoa, nur 1,83 Meter groß, kommt an den platzierten Schuss nicht mehr heran. Und in diesem Moment wird spürbar, wie viel Druck auf diesem 35-Jährigen lastet. Eine ganze Nation hofft auf die erste Weltmeisterschaft seit 1986. In der 87. Minute kommt der eingewechselte Enzo Fernandes an den Ball. Einer der von Messi angesprochenen Newcomer. Das 2:0, sein erstes Länderspieltor. Erst seit September ist er überhaupt Nationalspieler. Die Defensivspezialisten Mexikos ausgewackelt. Am Mittwoch geht's gegen Polen. Wir haben unser kleines Finale erreicht. Die Fans sollen uns nun vertrauen. Wir haben versprochen zu liefern und das haben wir getan. Wir werden auch jetzt gegen Polen keinen Fehler machen. Das versprechen wir. Und dann kann es für uns weit gehen bei dieser Weltmeisterschaft. Gegen Polen reicht Argentinien und Messi. Ein einfacher Sieg fürs Achtelfinale. Auch Mexiko ist noch nicht raus.
Im anderen Spiel der Gruppe C trafen zuvor Polen und Saudi-Arabien aufeinander. Zur Erinnerung, Saudi-Arabien hatte zum Auftakt ja Argentinien sensationell geschlagen. Heute aber wurden die Saudis geerdet, auch dank Robert Lewandowski. Der ehemalige Bayern-Stürmer traf zum 2:0 für Polen, gleichzeitig der Endstand. Für Lewandowski war es das erste WM-Tor seiner Karriere überhaupt. Und wer ganz genau hinschaut, erkennt da leicht feuchte Augen. Der Topstürmer ließ nach der Partie wissen, und ich zitiere mal, Träume meiner frühesten Kindheit wurden erfüllt. Und beim Blick auf die Tabelle darf Lewandowski gleich weiter träumen, und zwar vom Achtelfinale. Denn Polen liegt mit 4 Punkten vorne, gefolgt von Argentinien mit 3 Zählern und einer besseren Tordifferenz als Saudi-Arabien. Mexiko ist mit nur 1 Punkt letzter. Und wir springen in die Gruppe D zu den Franzosen. Die haben sich als erstes Team vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Ein Verdienst vor allem von Kylian Mbappé. Der Stürmer erzielte beim 2:1 Sieg gegen Dänemark beide Treffer. Tor Nummer 2 erst wenige Minuten vor dem Abpfiff. Frankreich hat damit gleichzeitig den sogenannten Weltmeisterfluch beendet. Die letzten 3 Titelverteidiger, Italien, Spanien und Deutschland, waren bereits in der Vorrunde gescheitert. So, und jetzt schauen wir zum Abschluss natürlich noch aufs deutsche Team. Es spielt ja schon früher als erhofft ein Finale. Morgen gegen Spanien muss im Prinzip ein Sieg her, sonst droht schon das Aus nach der Vorrunde, so wie bei der vergangenen WM. Und da Hansi Flick dieser Tage in Katar nichts geschenkt wird, geht der Bundestrainer vor dem Quasi-Endspiel auch ungewöhnliche Wege.
Ein langer Tag heute. Raus aus der Wüste vom Mannschaftsquartier, rein zur Pressekonferenz nach Doha, ins internationale Convention Center. FIFA-Regeln, man hat da zu erscheinen am Tag vor dem Spiel. Der Bundestrainer kommt alleine. Üblich wäre es, noch einen Spieler mitzubringen.
Wir sind, ich sag mal, insgesamt fast 3 Stunden, wo man im Auto sitzt. Wir haben morgen ein ganz wichtiges Spiel für uns. Und ich habe gesagt, ich mache das alleine, weil ich den Spielern, egal von 1 bis 26, alle sind wichtig.
Die lange Autofahrt sei nicht zumutbar, argumentiert Flick. Der DFB wird dafür eine Strafe kassieren. Die FIFA beschäftigt sich mit dem Fall bereits. Zum Abschlusstraining in der Nähe des Teamhotels, gut 2 Stunden später, ist Flick dann wieder pünktlich zurück. Er schwört die Gruppe ein auf das erste deutsche Endspiel dieser WM, morgen gegen Spanien.
Ich war in mehreren Spielen dabei gegen Spanien. Also zum Beispiel Finale 2008, das wir verloren haben, oder war dann Halbfinale 2010 haben wir auch verloren. Aber das ist Vergangenheit, das interessiert nicht.
Ob der am Knie verletzte Sané dabei sein kann, ist am Abend nicht abschließend vorhersehbar. Kehrer dagegen dürfte ziemlich sicher in der Startelf stehen. Kimmich auch. Ob als rechter Verteidiger oder im Mittelfeld, scheint noch relativ offen.
Ich bin da wirklich fest davon überzeugt, dass wir morgen ein gutes Spiel machen und am Ende dann auch das Spiel gewinnen.
Schaffen sie es nicht, droht das Aus nach der Vorrunde, wie vor 4 Jahren bei der WM in Russland.
Schauen wir mal. Wir müssen noch über das Wetter reden, Donald. Was haben wir zu erwarten?
Ja, es wird wahrscheinlich langsam kälter. Wir schauen mal zusammen auf die Wetterlage für morgen. Und da sehen wir hier noch diese Tiefausläufer, die es noch bis zu uns durchschaffen. Aber hoch Erik hier weit im Nordosten von Europa sammelt schon Kälte und wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen stärker und sich dann langsam Richtung Westen bewegen. Wir können mal in die Zukunft schauen, dass der nächste Samstag, dann legt dieses Hoch hier über Skandinavien, und weil sich der Wind im Uhrzeigersinn dreht, wird dadurch der Weg frei für die kalte Luft aus Russland. Sie wird wahrscheinlich bis Deutschland kommen, aber hier dieses Tief hält dagegen von Südwesten her. Wer letztendlich siegt, ist er noch nicht ausgestanden. Wird dieses Hoch weiter in Richtung Island ziehen, dann könnte es tief winterliche Verhältnisse geben. Jetzt schauen wir aber erst einmal in die kommende Nacht. Und da es so, dass es im Osten noch aufgelockert bewölkt ist, vor allem im Süden, bilden sich dichte Nebelfelder. Von Westen her kommen dichtere Wolkenfelder, die dann auch etwas Regen bringen. Das Ganze wird sich morgen dann noch bis nach Niedersachsen ausdehnen. Die Wolkenlücken werden im Osten geschlossen. Dort bleibt es trocken, aber auch im Süden überwiegend trockenes Wetter. Die Temperaturen morgen früh dann unter den dichten Wolken 6 bis 3. Wo die Sterne länger funkeln, geht es auch mal bis minus 3 oder minus 5 Grad runter. Morgen im Westen bis zu 10 Grad, im Dauernebel maximal 2. Und der Trend für die nächsten Tage, die Tiefausläufer kommen noch durch. Das heißt, im Westen immer noch milde 7 bis 12 Grad, ab und an Regen. Im Süden und im Osten aber schon meist trocken. Und auch nachts dann langsam frostiger.
Donald, vielen Dank für die Aussichten.
Gerne.
Und das waren die Tagesthemen. Hier geht's weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Darin Gedanken über die Adventszeit.
Und wir sehen uns morgen wieder und wünschen einen schönen ersten Advent.
Tschüss.
Tschüss.